Schön, dass ich hier sein kann. Ah, der Ton kommt auch. Schön, dass ich hier sein kann. Ich grüße euch herzlich aus Darmstadt. Gerade eben wurde etwas von The Turning erzählt. Wir haben es auch gerade gesungen. Herr, wir wollen deinen Namen verkünden. Lass uns nicht im Stich. Also, The Turning ist eine ganz interessante Sache. Und wir machen das in Darmstadt, wenn es wirklich alles klappt, als evangelische Allianz. Als Gemeinden der ganzen Stadt und nicht nur wir jetzt als Gemeinde. Und ich kann nur jeden ermutigen, es ist eine Sache, die dauert eine Woche und wird sehr interessant. Man kann ganz individuell sich da einbringen. Schaut euch das mal an, es lohnt sich tatsächlich. Man kann es mal ausprobieren, wirklich. Also ich freue mich schon sehr und bin gespannt, was sich ergeben wird. Ja, die Geschichte haben wir gerade gehört von diesem Mann, der krank war. Und es ist ja oft so, wir machen uns oft Gedanken drüber, wie wir so Tag für Tag leben sollen. So als Christen, wie verhalten wir uns da in unserem Alltag? Ich sehe hier den Kollegen mit einem Wunsch.
Sehr gut, Freunde. Ich habe noch was vergessen. Ich habe jetzt nicht so viele Kinder gesehen, aber wenn Kinder da sind, die noch mit dem Sebastian nach unten gehen wollen, der Sebastian steht hinten an der Tür und wartet auf euch. Der hat sich wohl vorbereitet und hat einige vor mit euch. Das kann ich euch sagen. Also es lohnt sich, mit ihm zu gehen.
Ja, nur kein Problem. So viel Freude euch bei eurem Gottesdienst mit Sebastian. Jawohl. Schön, dass ihr auch dieses Angebot habt. Ja, The Turning, also wir fangen nochmal an, ne? Kannst du ruhig zeigen, die Folie, direkt schon mit reinnehmen. So, gut, also das ist das Thema außergewöhnlich, den Text aus dem Johannesevangelium haben wir gehört. Und es ist ja so, ihr macht euch bestimmt genau die gleichen Gedanken wie ich selbst und wie viele Leute aus unserer Gemeinde. Wir fragen uns, wie können wir eigentlich als Christen so im ganz normalen Alltag leben? Und da hat ja jeder so seine Erwartungen, seine Vorstellungen. Wir haben Erwartungen an uns selbst, nicht wahr? Dann haben wir natürlich Erwartungen an die anderen, wie die so sein sollten, ne, wenn sie richtige Christen wären. Und seid gewiss, auch die anderen haben Erwartungen, wie wir uns verhalten sollen, weil wir ja Christen sind. Und es begegnet euch sicherlich am Arbeitsplatz immer wieder so ganz merkwürdige Vorstellungen, wie sich Christen zu verhalten hätten. Und da findet man manches, was wirklich gut ist und manches, also da muss ich auch sagen, also Leute, das sehe ich ganz anders. Und das kann einen auf der einen Seite anspornen, das kann einen aber auf der anderen Seite auch ganz schön unter Druck setzen. Da gibt es ja Vorstellungen, die ja merkwürdig sind und manch einer hat vielleicht schon aufgegeben und sagt, ich mache es einfach so, wie es kommt. Ich verhalte mich gar nicht so besonders. Fest steht allerdings, wenn wir als Menschen in unserem Alltag leben wollen, da wo wir leben, arbeiten, wo wir unsere Freizeit verbringen, das hat schon ganz schöne Herausforderungen. Ihr kennt ja alle diesen alten Satz, ich kenne den noch aus meiner Jugend, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom und wenn wir all das machen, was man sonst so macht, dann passt das irgendwie nicht zusammen mit dem, was wir als Christen wissen, wie wir leben könnten. Und ich möchte heute einmal an einem ganz praktischen Beispiel von Jesus, dem Meister selbst, uns versuchen, etwas aufzuzeigen. Wie hat er sich denn verhalten? Woran können wir uns orientieren? Und diese Geschichte des gelähmten Mannes am Teich Bethesda ist ja nun wirklich bekannt. Wer hat darüber noch nie gehört und gelesen? Das glaube ich kaum einen, dass es den gibt. Johannes, der Evangelist, beginnt seinen Bericht im 5. Kapitel mit dem Wort danach. Und das lässt uns natürlich aus dem Gesangszusammenhang entnehmen, dass da vorher was passiert ist. Was ist passiert? Jesus war wieder mal in Galiläa unterwegs gewesen, wie in diesen 3 Jahren seiner öffentlichen Wirksamkeit sehr häufig und regelmäßig. Er hat jeden Tag gepredigt, er ist auf den Plätzen der Dörfer gewesen, der kleinen Städte, auf den Straßen, auf den Feldern und ist mit Menschen ins Gespräch gekommen. Und er hat Menschen gesund gemacht. Von allen möglichen Krankheiten. Ganz außergewöhnlich. Und er war schon einmal im vorigen Jahr in Jerusalem gewesen. Und viele, die in Galiläa leben, die waren auch dort. Bei diesen großen Festen reist man ja als Jude nach Jerusalem. Und kennen ihn sowohl von dort als auch jetzt von vielen Begegnungen. Und jeder hat so seine Erwartungen an Jesus. Und wir wissen ja, überall, wo Jesus hinkommt, sind die Leute zusammengekommen. Sie wollten ihn sehen, sie wollten ein Wunder sehen, sie wollten ihn hören. Er hat anders gesprochen als andere Leute, als sie das so gewohnt waren von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern, von ihren Rabbis. Er war was ganz Besonderes und man hat gedacht, was macht er heute wieder? Also Jesus kommt und er ist mit Erwartungen überfrachtet. Und ihr wisst auch, wo viel Licht ist, ist ja auch immer viel Schatten. Und während die einen Jesus in ganz besonderer Weise hochhielten, Fans wurden, könnte man heute sagen, und ihm vielleicht sogar von Dorf zu Dorf nachgereist sind, so wie wir das heute ja auch gern mal machen bei irgendwelchen Musikern, nicht egal, wo die ein Konzert geben, da gibt es eine ganz Hardcore-Gruppe, die reist immer mit. Oder mein ältester Sohn, der ist Fußballfan und er hat ein Hobby, der bereist immer irgendwelche entfernt liegenden Städte, wo sein Verein spielt, um die Fanszene dort kennenzulernen. Ist mir völlig unverständlich, er findet das gut, ich finde das jetzt auch gut. Da lernt er ja einiges über Land und Leute auch kennen. Und das dürft ihr euch genauso vorstellen. Da gab es richtige Fans von Jesus. Aber leider auf der anderen Seite gab es eben, und es gibt ja heute genauso Leute, die sagen, Jesus, das Wort kommt mir noch nicht mal in den Mund. Und man hat ihm allerlei vorgeworfen, dass er die ganze Religion verdirbt und so weiter und so fort. Und jetzt ist also wieder dieses Laubhüttenfest oben in Jerusalem. Und alles aus dem ganzen Land strömt dorthin. Jesus selbst unterbricht seine Tätigkeit in Galiläa und macht sich auch auf den Weg zu diesem großen, wichtigen Fest. Jetzt allerdings, wo würdet ihr vermuten, wenn ein solcher Star, ein solch umworbener Mann der Öffentlichkeit in die Stadt geht zu einem großen religiösen Fest, wo ist der? Natürlich da, wo sich alle treffen. Also bei uns in Darmstadt würde das das Darmstadium sein zum Beispiel. Was habt ihr hier in Langen so? Die Stadthalle, sowas. Also da, wo sich die Leute treffen, die was zu sagen haben. Also dort würden wir jetzt Jesus vermuten, im Zentrum des Zentrums sozusagen. Aber das macht er nicht. Im Vers 2 können wir Folgendes lesen. Innerhalb der Stadtmauern, in der Nähe des Schaftores befindet sich ein Teich mit 5 Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Also es ist sozusagen zwar noch innerhalb der Stadt, aber am Tor schon, also so weit draußen, wie es gerade noch geht. Am Rande der Stadt, nördlich vom Tempelbezirk. Und Johannes erwähnt ausdrücklich diesen hebräischen Namen Bethesda und die kennen das ja sicher auch. Manches Krankenhaus trägt diesen Namen ja auch und das heißt zu Deutsch einfach Haus der Barmherzigkeit. Dieses Bethesda, das haben die Römer erbaut. Ganz prachtvoll, ich zeige hier mal ein Bild, ein Modell aus einem Jerusalemer Museum. Da waren 2 Teiche, 2 große Becken, die waren umgeben von jeweils 4 Säulenhallen und in der Mitte hat eine weitere Halle diese beiden Teiche getrennt. So beschreibt es die Bibel ja auch. Und wer von euch schon mal in Israel gewesen ist, Jerusalem bereist hat, der hat ganz in der Nähe der Anna-Kirche die Überreste dieses Teiches Bethesda selber anschauen können. Das ist eine ziemlich imponierende, große Anlage und diese Teiche, ich habe das mal selber angeguckt, die gehen ganz tief runter. Also schon erstaunlich. Von dieser Badeanlage wird jetzt Folgendes berichtet in Vers 3. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte lagen in den Hallen. Also, da ist Jesus hin. Ins Lazarett. Ich frage mich, wie viele 100 von erbärmlichen Schicksalen da gelegen sind. Klar, es gab medizinisches Personal, wir würden heute sagen Krankenschwestern, Pfleger. Es gab sicherlich auch Leute, die sich auf medizinische Heilkunst verstanden, Ärzte. Wie viele Existenzen waren dort wohl zusammen und haben gewartet? Worauf haben die denn gewartet? Und wer von euch vielleicht diese Geschichte sehr gut kennt, möglicherweise jetzt mit seiner Bibel mitgelesen hat, der wird wissen, es gibt hier einen nachträglichen Einschub. Genau nach diesem Vers 3, den wir eben gehört haben. Weil, überlegt mal, Jesus spricht doch mit diesem Gelähmten und dann sagt er doch, Immer wenn sich das Wasser bewegt, ne, und ich dahin will, komme ich zu spät, weil jemand anders zuerst reingeht. Da fehlt doch was zwischendrin, oder? Das haben sich einige Leute damals auch gedacht und gesagt, wir haben da eine Erklärung für und wir schreiben da eine Erklärung rein. Johannes, der Evangelist, der hat diese Erklärung nicht und Johannes ist der ältere Text. Und wer sich dafür interessiert, wie man Quellenscheidung macht, wie man also diese textkritische Methode anwendet, darf mich nachher gerne fragen, warum auch ich sage hier, dieser Abschnitt, den ich jetzt kurz lese, den hat irgendjemand später dazu gedichtet, um den Leuten zu erklären, die das ganz genau wissen wollten, ja, was war denn mit dem Wasser, das sich da so bewegt hat? Mit dem Engel, ne? Ich lese mal vor, was da steht. Ihr könnt es mitlesen, jetzt ist es ausgegangen. So, da ist es. Also, das ist jetzt dieser nachträgliche Einschub. Sie alle, also diese Leute, die da im Lazarett lagen, warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet. Denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel des Herrn in den Teich hinunter und brachte das Wasser in Bewegung. Wer als erster in das Wasser hineinstieg, nachdem es in Bewegung geraten war, der wurde gesund, ganz gleich an welcher Krankheit er litt. Coole Geschichte, oder? Mit dem Engel und so. Aber wie gesagt, Johannes, der fasst sich sehr knapp und er hat diesen nachträglichen Einschub nicht. Warum verzichtet Johannes da drauf? Ich will mal versuchen zu antworten und das in drei Gedankenschritten mit euch zu teilen. Und zusammengesehen hoffe ich, dass das eine Hilfe für unser Leben, für das, wie wir uns in unserem Alltag verhalten können, sein kann. Der erste Gedanke lautet, es geht nicht um Außergewöhnliches, es geht um den Außergewöhnlichen. Also, Johannes legt jetzt den Schwerpunkt in seinem Bericht nicht auf ein wie auch immer zu erklärendes Wunder, Engel, bewegendes Wasser oder was immer auch, sondern er kommt sofort auf Jesus, den Außergewöhnlichen, zu sprechen. Was Jesus sagt, was er tut, wie er lebt. Das Wunder ist für Johannes gar nicht so wichtig. Und ich würde sagen, wer auf Wunder wartet, sitzt im falschen Boot. Wer immer in seinem Leben als Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, wer immer etwas Außergewöhnliches sehen will, übersieht ganz gern den Außergewöhnlichen im Gewöhnlichen unseres Alltags. Nochmal diesen Satz, wer immer etwas Außergewöhnliches sehen will, übersieht den Außergewöhnlichen gerade im Gewöhnlichen, im Normalen. Was soll das heißen? Ich glaube, dass es für uns heute eine ziemlich große Gefahr ist, vielleicht sogar noch mehr als für die Menschen damals. Wir haben eine unglaubliche Reizüberflutung. Es gibt überall das beste Angebot, oder? Da kaufst du dir ein Auto und ärgerst dich, weil zwei Wochen später das Nachfolgermodell mit verbesserter Ausstattung günstiger auf den Markt kommt. Wir wollen immer das Beste. Wer hat den besten Arzt in Langen hier? Ich kriege die Gespräche mit in unserer Gemeinde. Es muss immer das Beste sein. Und es besteht bei uns eine Erwartungshaltung, auch in christlichen Kreisen. Eine Erwartungshaltung des immer mehr von dir, das singen wir ja sogar. Nicht? Ihr kennt das Lied, immer mehr von dir, immer mehr. Wer von euch meint das ernst? Wer könnte das aushalten? Stellt euch mal vor, von Sonntag zu Sonntag immer mehr von Jesus. Eigentlich müssen ja unsere Gemeinden platzen, so oft wie wir das singen. Vor lauter Jesus, immer mehr. Aber das ist etwas, was tief in uns drin ist. Wir sind Teil unserer Gesellschaft. Und wenn wir uns als Menschen immer an diesen außergewöhnlichen Dingen orientieren, was, dein Kind geht nicht aufs Gymnasium, nur auf die Realschule, das ist schon viel weniger, nicht? Der Mensch beginnt ja beim Abitur. Ihr merkt, wie wir gepolt sind in unserer westlichen Gesellschaft. Und das ist bei uns Menschen immer so. Schneller, höher, weiter. Das ist an sich ja nicht schlecht. Aber wenn wir in unserem christlichen Leben, in unserer Erwartungshaltung dessen, was Jesus tut, immer nur uns an Außergewöhnlichem, an Erfahrungen des Geistes und Wirkungen der Kraft orientieren. Das heißt also, wenn sich in deinem, in meinem Leben etwas ändern soll, dann muss Jesus aber schon richtig auf die Pauke hauen. Da war das gerade eben aber nur ein Sausen, ein Lüftchen. Und wenn Jesus nicht zu jedem von euch ganz direkt, senkrecht von oben spricht, ändert ihr gar nichts in eurem Leben, oder? Und Johannes sagt, es geht nicht um Außergewöhnliches, es geht um den Außergewöhnlichen. Vergesst nicht, mit wem ihr es zu tun habt, dem Schöpfer Himmels und der Erden, Jesus Christus. Und oft, und normalerweise ist unser Leben alltäglich, da kracht es und knallt es nicht mit lauter besonderen Dingen, sondern da müssen wir uns im Klein-Klein des Alltags vorwärts bewegen. Und wenn wir immer nur warten, dass besondere Programme unsere Gemeinde nach vorne bringen, vergessen wir mitunter die tägliche Kleinarbeit, die Treue im Kleinen. Wir warten auf Außergewöhnliches und verpassen den Außergewöhnliches. Den Außergewöhnlichen. Und Johannes liegt jetzt überhaupt nichts daran, zu wissen, woher und warum sich das Wasser bewegt hat. Ich habe mir einige physikalische Deutungsversuche aus wissenschaftlicher Sicht angehört, durchaus plausibel. Aber wisst ihr was? Jeder von euch kann bestimmt von besonderen Gebetserhörungen berichten. Und dann wird er sagen, das war Gnade. Das war ein Wunder, oder? Hast du schon erlebt, oder? Ein Wunder. Und erzählt das irgendjemand, der sagt, das war Glück, oder? Und manchmal sind wir selber gar nicht so sicher. War das jetzt ein Eingreifen Gottes? Oder habe ich einfach Schwein gehabt? Es ist alles relativ. Und wir sollten vorsichtig sein in der Beurteilung dessen und immer darauf warten, dass etwas Besonderes passiert. Deswegen, es geht nicht um außergewöhnliche Dinge, die sich in unserem Leben ereignen müssen, um deutlich zu machen, dass wir mit dem Außergewöhnlichen unterwegs sind. Es kann sein, dass wir so lange auf das Besondere warten, auf die große Liebe unseres Lebens, dass wir gar nicht merken, dass die Erika neben mir schon längst in mich verschossen ist. Hallo Erika. Ja, nur als Beispiel. Ein nächster Gedanke, den ich daraus folgere, ist, der Außergewöhnliche ist außergewöhnlich in jeder Hinsicht. Die meisten von uns sind so lange schon mit diesem Jesus unterwegs, dass es normal ist, oder? Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal mit christlicher Gemeinde in Kontakt kam, da war ich 21 Jahre alt, das hat mich sowas vom Hocker gehauen. Ja? Mittlerweile kann ich auch singen, immer mehr von dir, immer mehr, noch 10 Minuten Gottesdienst. So, versteht ihr, was ich meine? Wir sind es so gewohnt. Und wir vergessen, dass Jesus unvergleichlich ist. Er lässt sich in kein Schema pressen. Und deswegen geht es Johannes hier auch nicht um diesen Wunderteich, dieses Außergewöhnliche, sondern um Jesus. Und mit diesem Jesus geht es um einen Menschen in dieser Säulenhalle. Wir lesen in Vers 5. Einer dieser Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah, da passiert was. Wie handelt Jesus, dieser Außergewöhnliche? Er ist also, wie wir schon gesehen haben, nicht dort, wo wir ihn vermuten, im Tempel, wo die Massen zusammenströmen, sondern er ist da, wo es Jammer gibt, Elend, Ratlosigkeit, wo viele enttäuschte Hoffnungen zusammenliegen. Als Arzt sucht er nicht die Starken und Gerechten. Er sucht Leute, die sagen, wir sind am Ende unserer Möglichkeiten. Und wir haben das Leben in seinem gesamten Ernst, in seiner auch Unbarmherzigkeit erlebt. Und jetzt tut er den Willen des Vaters, der ihn gesandt hat. Er ist wegen eines einzigen Menschen heute in dieser Säulenhalle. Er könnte Hunderttausende ansprechen vom Tempel aus. Und er sagt, ich sehe diesen Menschen und dieser eine Mensch, der ist mir jetzt wichtig. Das interessiert Jesus. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sind nur daran interessiert, dass heute Sabbat ist und am Sabbat darfst du keine Kranken heilen. Denen geht es um Recht und um Gesetz. Dieses Haus heißt Bethesda, Haus der Barmherzigkeit. Worum geht es? Geht es darum, dass ich Recht habe? Oder geht es darum, dass ich die Liebe und Barmherzigkeit Christi in meinem Leben widerspiegle und auch lebe? Und jetzt geht also Jesus auf diesen bestimmten Menschen zu, pickt ihn aus der Menge raus. Und wir würden heute sagen, das ist ein Loser, ein typischer Verlierer. 38 Jahre lang liegt dieser arme Mann allein und krank. Darum, andere lassen ihn buchstäblich links liegen. Wir würden sagen, das ist ein armer Tropf, oder? Jesus sagt das nicht. Er sieht das ganz anders. Bei Jesus, und das ist auch ein wichtiger Satz, bei Jesus gibt es keine typischen Verlierer. Gibt es nicht. Für ihn ist jeder einzelne Mensch ein einzigartiges Ebenbild Gottes. Und sein Vater im Himmel hat mit diesem einen Menschen etwas vor. Er hat einen Plan mit diesem Menschen. Also macht Jesus den ersten Schritt und er geht auf diesen Mann zu. Der Außergewöhnliche ist außergewöhnlich in jeder Hinsicht. Und wie zeigt sich das jetzt? Ein dritter Gedanke. Das Außergewöhnliche beginnt im Gewöhnlichen. Ihr kennt diese Binsenweisheit ja auch, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Als ich heute Morgen hierher bin, muss ich zuerst einmal meinen Fuß aus der Haustür mit der Nummer 26 setzen. Keine große Sache, oder? Ich fahre oft mit dem Fahrrad hier durch. Wenn ich nach Australien reisen würde, wäre das kein Unterschied. Ich müsste meinen Fuß durch die Haustür mit der Nummer 26 setzen, oder? Vielleicht hätte ich ein Köfferchen mehr dabei. Ganz normal. Jetzt eine solche Krankheit, wie der Mann da hat, ist für diesen Mann sicher keine Kleinigkeit. Für uns Menschen ist das schon ein Ding, nicht aber für Jesus. Und deswegen möchte ich hier sagen, für Gott ist nichts unmöglich. Für den Außergewöhnlichen gibt es keine Situation, die er nicht auch im Griff haben würde, wovor er kapitulieren müsste. Gott ist kein Ding unmöglich. Aus seiner Sicht gibt es keine typischen Verlierer. Und deswegen ein erster folgender Gedanke. Wir Menschen, wir dürfen darauf vertrauen, dass das, was uns oft so ganz unmöglich und undenkbar erscheint, für Gott eine Kleinigkeit ist. Aber Gott mutet uns oft Kleinigkeiten zu, die uns ganz schön groß vorkommen. Das Beispiel lesen wir hier im Text. Als Jesus erfuhr, wie lange dieser Mann schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Jetzt stell dir mal vor, du kommst zum Zahnarzt, hast tierische Schmerzen. Dann sitzt du endlich bei dem auf dem Stuhl und dann sagt er, wollen Sie, dass ich Ihnen helfe? Wenn du nicht solche Schmerzen hättest, würdest du die nächstliegende Spritze nehmen, dem Zahnarzt verpassen, oder? Das ist eine Frechheit, so eine Frage. Ja, warum bin ich denn gekommen, ne? Wovor habe ich mich so lange gedrückt, bis ich mir endlich getraut habe? Natürlich will ich gesund werden. Befreien Sie mich von meinen Schmerzen. Überlegt mal, habt ihr euch da schon mal drüber Gedanken gemacht? Willst du gesund werden? Der liegt 38 Jahre da genau aus dem Grund. Und Jesus fragt so eine Frage. Erinnert ihr euch noch an die Eingangslesung mit diesem Blinden? Ne? Herr, hilf mir! Und Jesus sagt, was willst du, dass ich dir tue? Kauf mir ein Los! Oder was? Also ich finde das schon ganz schön bemerkenswert, dass Jesus eine solche Frage stellt. Warum macht er das? Ich stelle mir vor, dass Jesus in diesem Menschen etwas sieht, was wir heute noch genauso kennen. Da ist jemand nicht bereit zu einem ersten Schritt, weil der ihm so einfach vorkommt, so ungeistlich. Und vielleicht will er trotz aller Klagen und Beteuerungen gar nicht wirklich gesund werden. Weil eine solche Krankheit bietet ja auch einen gewissen Schutz. Da kümmert man sich ja um mich. Da übernehmen ja andere Verantwortung für mich. Und überlegt euch bitte mal am Beispiel dieses blinden Mannes, der ja blind geboren wurde. Der hatte keine Schulausbildung. Der hatte nie einen Beruf gelernt. Der hatte keine Familie, musste also nie irgendwie für jemanden sorgen und hatte Verantwortung für die. Der konnte und musste sich keine Wohnung oder Unterkunft oder etwas dergleichen besorgen. Das Judentum hat das Gebot der Barmherzigkeit und deswegen haben sich die anderen um ihn gekümmert. Er hat kein tolles Leben gelebt. Aber der hat jeden Tag Essen bekommen, der hat Kleidung gehabt, der hat irgendwo gewohnt. Und man hat ihn auch noch bedauert teilweise. Ne? Manche haben gesagt, da muss irgendwas Schlimmes passiert sein, dass du blind geboren wurdest, das waren die einen. Aber die anderen haben geholfen. Und überlegt bitte, auch dieser Kranke am Teich Bethesda, der ist nicht 38 Jahre da gelegen und hat gehungert und gedurstet. Den hat auch jemand versorgt. Und jetzt stellt euch mal vor, der Blinde wird sehend. Glaubt ihr denn, dass dem jemand noch weiterhin was zu essen gebracht hat? Der musste von diesem Tag an, ne, nachdem die erste große Begeisterung verraucht war, musste der etwas tun, was er sein Leben lang noch nie getan hat. Er musste selbst Verantwortung übernehmen für sein Leben. Er musste sich sein Brot verdienen. Er hatte noch nicht mal einen Beruf. Er konnte nicht lesen, er konnte nicht schreiben, der konnte gar nichts. Ich kann mir vorstellen, wenn wir das mal in unser Leben übertragen, für den sind die nächsten Jahre richtig, richtig schwierig geworden. Wir sehen immer nur, Jesus hat ihn sehen gemacht, wie toll. Und das weiß der. Und viele, die krank sind oder die ein großes Problem in ihrem Leben haben, von dem sie gerne frei werden würden, die fragt Jesus, willst du das wirklich? Wartest du auf irgendein großes Wunder? Nicht so wie der Blinde, da kommt Jesus vorbei, macht ihn sehen und von einem Schlag auf den anderen ist alles gut. Eben nicht. Auch für diesen Mann im Teich Bethesda, als er wieder gehen konnte, hat genau das Gleiche ihm geblüht, der musste jetzt seine eigene Verantwortung für sein Leben übernehmen. Das wurde anstrengend. Und Jesus hat gesagt, willst du das wirklich? Ich habe Freiheit für dich, aber das kann anstrengend werden. Und das heißt, der erste Schritt, um den es hier geht, ist, erwarte keine großen Wunder. Erwarte nicht, schon gleich am Ziel zu sein, bevor du dich auf die Reise gemacht hast. Der erste Schritt, den du gehst, ist ein ganz gewöhnlicher und den kannst du tun. Und der erste Schritt ist nicht für den Blinden, dass er sehend wird. Der erste Schritt ist nicht für den Lahmen, dass er gehen kann, sondern der erste Schritt ist, ich vertraue dem Außergewöhnlichen ganz. Ich lege mein Leben ganz in seine Hand. Das scheint so einfach zu sein. Nicht, dass ja auch wie beim zum Glauben kommen an Jesus. Wenn wir jemandem sagen, das ist völlig kostenlos. Gib dein Leben Jesus. Es ist umsonst, nicht? Wie schwer ist das für viele Menschen, genau das zu tun? Wie schwer ist das für viele von uns, die wir unser Leben schon Jesus gegeben haben, zu sagen, ich lasse meine Vorurteile weg, meine bisher gemachten Erfahrungen, meine theologisch festgefahrenen Überzeugungen, wie das richtig und vom Gesetz her ist, sondern ich lerne von Jesus, was Barmherzigkeit bedeutet, auch mit Menschen, die den Glauben ganz anders leben als ich. Ich glaube, dass Jesus mich gesund machen kann, körperlich, geistig, und ich mache mich auf den Weg, dieses Vertrauen neu einzuüben. Jesus sagt, ich habe die Macht zu helfen. Und das heißt dann zweitens, du darfst vor Gott kapitulieren. Weil für den Außergewöhnlichen nichts unmöglich ist, weil er nicht kapitulieren muss, kannst du Hoffnung haben. Was bedeutet das? Jesus sagt jetzt hier in Vers 8, steh auf, nimm deine Matte und geh. Darf ich das mal so etwas spitz sagen? Wir Christen, in vielen Jahren meiner Arbeit habe ich das erlebt, wir sind immer dann ja dafür, solange es theoretisch bleibt und schön ist. Wenn aber der Glaube ganz konkrete Handlungen von uns fordert, Einschränkungen, Veränderung der Verhaltensweise, Buße, Umkehr, dann wird es ernst. Dann haben wir viele Abers, dann ist es normalerweise richtig, aber jetzt bei mir in dieser Situation gerade nicht. Kennt ihr das auch? Jesus sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Jetzt wird es konkret. Jetzt kann der Gelähmte nicht sagen, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Gesandte Gottes. Und dann würde Jesus sagen, ja und? Noch? Steh auf. Da wird es interessant. Hör auf zu lügen. Hör auf, dir selber was vorzumachen. Wenn du glaubst, dass Jesus Herr des Himmels und der Erde ist und du gehst mit dem, dann darfst du auch glauben, dass deine Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit dir vielleicht in deinem normalen Leben, im Beruf, im Privatleben, deinem Ehepartner gegenüber jetzt ein paar Schwierigkeiten aufzeigen wird. Aber er wird dich da drin tragen und halten und es wird anders werden. Und das sind keine großen Dinge, auf die du warten musst, dass endlich sich was in deinem Leben ändert, sondern kleine Schritte, zu denen Jesus dich auffordert. Das heißt kapitulieren. Für Gesunden ist das Aufstehen kein Problem. Wenn ich sage, bitte steht nach Möglichkeit auf, da steht doch alle auf, oder? Selbst denen es ein bisschen schwerfällt zum Gebet. Aber einer, der wirklich auf den Rollstuhl angewiesen ist, für den ist das eine ziemliche Herausforderung. Aber verstehen wir bitte hier eines, diese Aufforderung von Jesus ist ein schöpferischer Befehl. Das Unmögliche, das er fordert, macht er selber möglich. Und das ist der erste Schritt. Ich vertraue einem Befehl, etwas zu tun, was vielleicht so nahe liegt, dass ich es kaum glauben kann. Der Gelähmte vom Dach mit den vier Freunden. Der Hofbeamte mit dem kranken Sohn. Die sind immer vor der Entscheidung gestanden, wir können Jesus zurückweisen, dann werden wir aber auch nichts erleben. Oder wir glauben, dass der Außergewöhnliche ganz außergewöhnlich mit mir umgeht und keine leeren Worte macht. Und dann erfahre ich die Wahrheit dieses Wortes in meinem Leben. Und dann können wir, was wir bisher nicht konnten, nämlich aufstehen, selber gehen, die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Und nicht sagen, ja, der und jener macht auch und hat und kann. Nee, ich bin gefragt. Und das geschieht dann nicht theoretisch, sondern in einer wirklichen Antwort mit meinem ganzen Geist, Körper und Seele. Hier heißt es, im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann umherzuziehen und zu gehen. Also ich schließe, indem ich diese drei Aussagen noch einmal nenne und zusammenfasse. Es geht zum ersten nicht um Außergewöhnliches, es geht um Jesus, den Außergewöhnlichen. Und der ist, das können wir vielleicht immer mal wieder neu lernen und uns in unser Bewusstsein zurückrufen, er ist außergewöhnlich in jeder Hinsicht. Leute, es gibt nichts Besseres, als mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Und dieses Außergewöhnliche beginnt mitunter ganz klein im gewöhnlichen Leben. Also wenn es nicht um mich und meine Möglichkeiten und vor allem um Unmöglichkeiten geht, ob ich mich zum Beispiel gut und heilig und gerecht genug fühle oder was immer, ja, sondern um Jesus mit seinen Möglichkeiten, da habe ich Hoffnung. Dann muss ich mich nicht zusammenreißen und irgendwas machen. Dann muss ich mich aber auch nicht hängen lassen und sagen, es ändert sich ja sowieso nichts. Ich bin schon so lange Pastor. Und ich habe immer noch dieses und jenes geistliche Problem, fragt mal meine Frau. Sondern ich lasse mein Misstrauen, ich lasse meine Angst, ich lasse auch meinen Unglauben los und nehme den, der sagt im 2. Korintherbrief, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Gnade wird gerade da mächtig, wo du schwach bist. Und dann darf ich sagen, es gibt keine typischen Verlierer. Ich bin manchmal ein, dass er was zu sich selber sagt. Kann man sich das vorstellen? Wahrscheinlich nicht. Aber man sieht ja nicht hinter die Stirn. Ne? Und wenn ihr euch selber das ab und zu mal sagt, immer ich. Falsch. Bei Jesus ist das völlig falsch. Es gibt keine typischen Verlierer für ihn. Ich sehe dich, sagt Jesus, wie diesen einen einzigen Mann an diesem Teich. Und ich will dir helfen. Ich bin der Außergewöhnliche, vergiss es nicht. Und warte nicht darauf, dass die Posaunen schallen oder sonst irgendwas ganz Außergewöhnliches passiert. Tu doch, was ich dir vor die Füße lege, einen Schritt nach dem anderen. Und wenn es noch so gewöhnlich und durchaus nicht leicht sein sollte, tu es einfach, weil ich da bin. Und da geht es auch darum, dass ich mich vor Gott demütige. Denn ist nämlich stolz, wenn ich sage, ich schaffe das nicht. Es hat ja doch keinen Wert. Gott kann mir auch nicht helfen. Ich kann nicht schon wieder gleichen Sache zum wiederholten Male kommen. Das heißt, ich traue Gott nicht zu, dass er der Außergewöhnliche ist und dass der was machen kann, auch mit mir, auch mit dir. Sein Blut ist die Garantie, dass das Ja wirklich unverbrüchlich ist. Dieser Mann war 38 Jahre krank. Wie lange kranken wir an mancher Sache? Gebt nicht auf, wir sind mit dem Außergewöhnlichen unterwegs. Dem steht alles zur Verfügung und lasst uns darauf rechnen, dass diese Kraft uns gerade dann rettet, wenn wir in scheinbar ganz einfachen Dingen lernen, ihm neu zu vertrauen und loszugehen und zu handeln. Und Gott segne euch dafür und darin. Amen.